Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Das heißt so viel wie, das war zu lang, das habe ich nicht gelesen. Wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplexer Forschungstexte ersparen wollen, indem wir mit unseren CISPA-Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Corporate Communications am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist der CISPA-Forscher und DISEC-Mitarbeiter Uli Holtgrave. Herzlich willkommen, Uli.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am CISPA-Standort in Hannover und Doktorand bei CISPA-Faculty Professor Dr. Sascha Fahl. Daneben arbeitest du für das Projekt DISEC. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen DISEC?
Genau, also das DISEC steht für Digital Innovation Hub für Artificial Intelligence and Cybersecurity. Genau, wir sind dort von der EU gefördert, das Projekt, was hier in Hannover angesiedelt ist.
Was ist denn das Ziel dieses EU-geförderten Projekts?
Diese Projekte, also diese European Digital Innovation Hubs, EDIs, wie sie kurz genannt werden, gibt es so in ganz Europa und sind so von der EU gedacht als, ja, also Hubs für Wissenstransfer. Also es gibt unterschiedliche Schwerpunkte und wir sind halt im Bereich KI und IT-Sicherheit da, um halt für KMUs, also für kleine mittelständische Unternehmen, als Ansprechpartner zu fungieren zu den Technologien, wie man die einsetzen kann. Und da haben wir halt eine Reihe von Angeboten.
Und in welcher Art und Weise funktioniert dieses europäische Netzwerk EDIS und wie seid ihr da eingebunden?
Genau, also es sind irgendwie so knapp 100 Stück in der ganzen EU und die sind immer regional aufgeteilt. Also wir haben jetzt hier so das Gebiet Ostniedersachsen, also auch Metropolregion, Braunschweig, Lüneburg, Salzgitter und Hannover halt. Und es gibt dann so ein paar übergeordnete Netzwerke. Also wir sind zum Beispiel hier in Norddeutschland ziemlich gut vernetzt mit denen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, aber auch international. Zum Beispiel hatten wir Kontakte jetzt mit Leuten aus Estland oder aus Finnland, wo es schon eher meistens um ähnliche Technologiethemen geht. Aber wir halt quasi gucken, wie man das quasi europäisch aufziehen kann, dort als Hilfestellung zu fungieren.
Wie lange läuft denn das Projekt und wie ist euer Team aufgestellt, beziehungsweise besser gesagt zusammengesetzt?
Also wir sind seit Anfang letzten Jahres, sind wir quasi aktiv oder online, kann man einfach schon sagen. Und diese EDIs sind immer relativ interdisziplinär aufgestellt. Also hier in Hannover sind wir als CISPA ein Partner. Das Ganze wird geleitet vom L3S. Das ist das Learning Lab Lower Saxony. Das ist so eine Großforschungsanrichtung hier, die halt so viel im Bereich KI halt macht. Und wir haben ein paar andere Partner, unter anderem das NFF, also das Niedersächsische Forschungszentrum für Fahrzeugtechnik. Die sitzen in Braunschweig und sind dort an der TU Braunschweig. Dann halt noch die IT Emsland, das Mittelstandsdigitalzentrum da und auch gleichzeitig noch das Mittelstandsdigitalzentrum hier in Hannover. Und genau, und da teilen wir uns so ein bisschen so auf, welche Angebote, welche Bereiche wir hier abdecken.
Kleine und mittelständische Unternehmen sind eure Zielgruppe. Was sind denn die Kosten für Betriebe, die eure Beratung in Anspruch nehmen möchten?
Also weil wir ja staatlich gefördert sind und das quasi auch ein Anliegen der EU ist, sind diese Dienstleistungen per se erstmal kostenlos für Unternehmen und insbesondere auch unsere Weiterbildungsangebote. Also wir haben so ein paar Trainings, die wir anbieten. Dort können halt KMUs vollkommen kostenfrei quasi unsere Angebote wahrnehmen. Allerdings haben wir auch ein paar Aspekte, also gerade wenn wir so im Bereich Projekt- oder Beratungsarbeit gehen für ein Einzelunternehmen, dass wir dann in den Bereich gehen, wo dann vielleicht doch halt Marktverzerrung stattfindet und dann kommen halt sogenannte De Minimis kommen da zu tragen. Da gibt es auf der EU quasi so eine De Minimi-Verordnung, dass es als Wirtschaftshilfe zu zählen ist und da kommen dann quasi virtuelle Kosten auf die Unternehmen zu. Es sind halt Kosten, die halt nie bezahlt werden müssen, aber ein Unternehmen darf innerhalb von 3 Jahren nur maximal 300.000 De Minimi quasi verursachen. Sonst müsste es quasi ausbezahlt werden.
Du hast ja gesagt, die Zielgruppe sind KMUs. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen spezifizieren? Also um welche Art von Unternehmen, Betrieben handelt es sich dabei?
Ja, unter KMU sind ja quasi kleine und mittelständische Unternehmen mit gemeint. Das bedeutet, je nach Definitionsgrundlage sind das irgendwie unter 100 Mitarbeitende oder irgendwie unter einer Bilanzsumme von, ich glaube, 10 Millionen Euro. Und da fällt eine ganze Bandbreite rein. Also das können kleine Handwerksunternehmen mit maximal 10 Mitarbeitenden sein oder auch nur 5, die hier halt als Maurer oder Tischler arbeiten. Aber wir hatten jetzt halt auch schon mal Kontakt zu deutlich größeren Unternehmen, also die als Zulieferer zum Beispiel für die Automobilindustrie, für VW hier unterwegs sind, die dann ein paar tausend Mitarbeitende haben. Oder auch immer ein großes Beispiel, was ich immer bringen kann, ist, dass wir sehr eng mit dem Verband für die Textilreinigung in Deutschland zusammenarbeiten. Da hat man jetzt diese kleinen Waschsalons im Kopf, aber tatsächlich gibt es halt so industrielle Großwäschereien, die das dann irgendwie für ein paar tausend Hotels zum Beispiel machen, die gesamte Wäsche. Das sind dann halt auch ein paar tausend Mitarbeitende mit einer höheren Bilanzsumme. Das kann halt auch mal passieren, dass man mit den Leuten mal zu tun hat.
Ich kann mir vorstellen, dass der Beratungsbedarf bei dieser Vielfalt von Unternehmen sehr unterschiedlich sein kann. Wie oder was kannst du über diesen Beratungsbedarf sagen und wie unterscheidet sich der vielleicht im Konkreten?
Ja, also es ist, sind wirklich große Unterschiede. Also gerade wenn man jetzt mit den Handwerksbetrieben zum Beispiel zusammenarbeitet, wo wir auch ein paar Schulungsreihen gemacht haben, da muss man halt wirklich sehr bei sehr, sehr Basisthemen halt anfangen. Es sind halt meistens Menschen, die halt auch gar keinen eigenen IT da haben oder gar keine oder irgendwie einen Dienstleister haben, der das halt für sie macht. Das ist dann halt eher so, es soll halt funktionieren, weil sie halt eigentlich dafür arbeiten und bezahlt werden, dass sie halt irgendwelche vielleicht als Maurer irgendwo auf der Baustelle sind. Da ist dann halt IT-Sicherheit irgendwie nicht so korrekt das Thema. Aber gleichzeitig wundert man sich teilweise auch, wenn man dann bei der gleichen Unternehmensgröße auf einmal dann doch irgendwie eine ziemlich IT-affine Person hat, wo man dann auf einmal dann doch ziemlich tief in die die Materie gehen muss, wo es dann schon über IT-Intrusion-Detection-Systeme geht und welche Open-Source-Tools man am besten verwenden kann. Also es ist schon eine größere Bandbreite, aber oft muss man dann wirklich sehr, sehr runterschrauben und wirklich so bei den Basics anfangen. Und vor allem auch muss man sehr aufpassen, dass man halt auch wenig Fachbegriffe verwendet und dass man da auch quasi die eigene Sprache entsprechend anpasst, dass man sich seiner Zielgruppe da auch bewusst ist.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist eben diese Übersetzungsleistung dann damit ein entscheidender Faktor. Bedeutet das also, Sprache oder die Anpassung der Sprache an die Zielgruppe ist mit ein entscheidendes Kriterium in deiner Beratung?
Ja, sehr. Also wenn ich daran denke, wie meine ersten Vorträge aussahen, die ich hier in dem in Handwerkerschaften gehalten habe, muss man schon sagen, da habe ich ein bisschen dazugelernt, weil ich schon gemerkt habe, dass ich da viele Leute da relativ schnell auch verloren hatte und habe sie dementsprechend dann quasi über die Zeit immer wieder angepasst. Ja, das ist man nicht so ganz gewöhnt, wenn man so aus der Uni kommt oder halt immer eher in so einem tech-affinen Umfeld unterwegs war, dass man da quasi ein bisschen runterschrauben muss.
Was würdest du denn sagen, sind die Voraussetzungen, damit ein gelungener Wissenstransfer ins Handwerk gelingen kann?
Das ist eine gute, eine schwierige Frage. Was wirklich hilft es quasi, sind diese 1:1 Gespräche, wo man als Partner wahrgenommen wird, also wo sie quasi ein ganz konkretes Problem haben und wissen wollen, okay, wie sollen wir das machen? Wo man dann quasi da als Instanz wahrgenommen wird, dass man ihnen wirklich helfen kann. Das ist halt schon mal eine gute Voraussetzung und man muss sich halt auch ein bisschen drauf einlassen, weil teilweise begegnet man da Problemen, die man halt selbst gar nicht so richtig nachvollziehen kann.
Vielleicht kannst du das Ganze noch mal an einem Beispiel konkret machen, erzählen. Was sind denn konkrete Fragen, die an dich herangetragen werden? Und was waren vielleicht auch 1-2 konkrete Lösungsansätze, die ihr gemeinsam entwickeln konntet?
Also ich glaube, ein Beispiel, was mir so sehr in Erinnerung geblieben ist, ist halt so eine Firma, die oder auch ein Startup war, das halt eher, die halt eher so im Bereich, wie die was mit Banken zusammen gemacht haben, wo es dann tatsächlich um diese ISO-Zertifizierung ging. Es gibt ja diese ISO 27001, das ist so ein Standard, den man als Unternehmen irgendwie gerne nachweisen möchte, weil man dort halt so eine Grundlage an IT-Sicherheits, Tooling halt etabliert hat, Prozesse etabliert hat. Und da ist halt oft so die Frage, okay, was verbirgt sich dahinter? Und da halt Leuten halt mal zu erklären, was denn da genau jetzt irgendwie so ein IT-Security-Management-System ist, was Vulnerabilities sind. Da merken wir halt schon, dass wir da helfen können, dass man da Unternehmen halt quasi auch erklären kann, was wird da von euch eigentlich verlangt, was müsst ihr quasi zeigen oder nachweisen können.
Was sind denn die Vor- und Nachteile, den Wissenstransfer von Cybersicherheit über ein Projekt wie das DISEC anstatt direkt über ein Forschungszentrum wie das CISPA zu gestalten?
Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man halt diese Bandbreite an Partnern halt hat. Also gerade hier CISBahn Hannover ist ja halt quasi, wir sind Außenstandort, wir sind nicht so gut vernetzt wie im Saarland. Und hier mit den niedersächsischen Partnern zusammen ist natürlich schon mal ein großer Vorteil, den wir jetzt haben. Also gerade auch, ich hatte einen Partner bei der Aufzählung damals vergessen, das ist das HPI, das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik. Die sind hier in ganz Deutschland eigentlich so quasi mit einer der großen Partner oder der großen Organisatoren von Forschung im Bereich Handwerk. Die sind da super vernetzt und da kriegt man noch und nöcher quasi Kundenkontakte. Also das gelingt uns sehr gut. Aber so ein bisschen so der Vergleich zwischen Forschungszentrum und dieser Kooperation, die wir quasi haben, ist, glaube ich, vor allem, dass man halt mehrere Themen gleichzeitig abdecken kann. Also viele von den Unternehmen wissen halt gar nicht genau, was sie halt wollen. Also sie kommen halt wollen zum Beispiel was wissen über KI, wie sie es einsetzen können und wollen eigentlich nur so ein bisschen über ChatGPT reden, aber merken dann, okay, da gibt es aber auch noch Aspekte der IT-Sicherheit, die berücksichtigt werden sollen. Ich muss mir überlegen, wie ich das hoste und so weiter. Und da haben wir quasi uns als IT-Partner, IT-Sicherheitspartner dabei. Wir haben das L3S, das hat quasi so diese Thematik, wo man es für einsetzen kann, quasi mit sich bringt. Und wir haben halt quasi noch mit den Mittelstandsdigitalzentren halt noch einen Partner dabei, der so sehr nah an tatsächlich produktiv oder operativen Prozessen quasi dran ist. Und halt Unternehmen auch beraten kann, wie man es denn konkret auch operativ einsetzen kann, ohne jetzt nur diese abstrakte theoretischen Hintergrund zu haben. Das ist eigentlich meistens eine ganz schöne Aufgabenteilung.
Beratung zu Themen der Cybersicherheit bieten jetzt ja nicht nur Projekte oder Institutionen wie das DISEC an, sondern auch private Anbieter, Einzelpersonen wie Unternehmen. Was ist denn die Besonderheit, wenn das über das DISEC geschieht und gleichzeitig kommt es da auch zu einer Marktkonkurrenz mit den privaten Anbietern?
Ja, es ist eine spezielle Situation. Also, weil auf der einen Seite dürfen wir halt nichts anbieten, was private Unternehmen quasi schon gemacht haben, weil wir quasi öffentlich gefördert sind, dürfen wir quasi diese Marktverzerrung halt nicht durchführen. Mussten uns quasi schon schauen, wo wir eine Nische finden, in die wir die Welt füllen können. Aber generell ist es bei uns so, dass wir halt immer in unserem Prototyp-Charakter, also oder quasi, dass quasi die ultimative Entwicklungsstufe, die wir quasi unsere Dienstleistung haben können, ist halt ein Prototyp. Also wir dürfen, wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwie IT-Sicherheitschecks geht oder auch so ein bisschen Richtung Penetration-Testing, okay, wie kann ich mein eigenes System mal prüfen, ob es da irgendwie Sicherheitslücken gibt, da dürfen wir quasi Unternehmen begleiten, dass es das mal kennenlernt, aber wir dürfen halt quasi nicht irgendwie denen jetzt eine komplette Lösung aufbauen oder was programmieren. Das ist dann quasi der Absprungpunkt dann zu privaten Dienstleistern, dass quasi Unternehmen erstmal das kennenlernt und dann entscheiden kann, okay, ist es das, was ich wirklich suche? Also ist diese IT-Sicherheitslösung wirklich das, was ich brauche oder was mir was bringt? Und falls ja, dann geht es halt quasi weiter und dann lassen wir es dann alleine und muss dann quasi schauen, wenn es halt quasi mit ihren IT-Dienstleistern in Kontakt tritt, wo sie das quasi auch beschaffen kann.
Du selbst kommst ja aus dem Start-up-Bereich. Wie beeinflusst denn deine Erfahrung der Tätigkeit in einem Start-up deine Beratungen oder deine Beratungstätigkeit heute?
Also ich freue mich immer, wenn ich mit Startups zu tun habe. Das ist dann immer noch ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil das ist ja oft halt so ein Bereich fail fast. Also dass man quasi sagt, okay, ich probiere was aus und gucke, ob es funktioniert oder nicht. Das passt halt sehr zu dem, was wir jetzt heißt, quasi auch machen wollen und können. Man quasi da mal einen Prototyp ausprobiert, dann schaut, ob der was wird.
Im zweiten Teil unseres Gesprächs würde ich gerne noch auf deine Forschung zu sprechen kommen, denn du bist ja nicht nur Berater, sondern auch Cybersicherheitsforscher. In welchem Teilbereich der Cybersicherheit liegen denn deine Interessensgebiete?
Ich bin hier bei meinem Professor Sascha Fahl angestellt. Es ist ja die Gruppe Usable Security and Privacy. Das bedeutet, wir haben halt auch immer den Faktor Mensch quasi mit dem Fokus. Also das kann auf der einen Seite, können es halt Nutzerstudien sein, Aber wir machen halt auch viel in dem Bereich Internet Measurement, also gucken, okay, wie wird das halt eingesetzt? Also das ist dann eher so ein sehr angewandter Bereich. Genau, und dem Bereich forsche ich auch und der interessiert mich eigentlich auch sehr. Der passt auch gut zum DISEC, weil wir da quasi auch immer mit Menschen zu tun haben.
Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, an welchen aktuellen Fragestellungen du gerade arbeitest?
Also ich habe gerade zwei Paper oder zwei Projekte, an denen ich gerade arbeite. Das eine ist aus meiner Zeit aus dem Startup-Bereich. Da habe ich für einen Hersteller von E-Government-Software gearbeitet, wo wir viel mit Städten, Ländern, Kommunen zusammengearbeitet haben. Und ich dort immer gemerkt habe, wie er ein bisschen auch das Thema IT-Sicherheit, ich glaube, unabsichtlich vernachlässigt wurde. Vielleicht weil es einfach halt nicht genug Kompetenzen halt auch gab. Dort habe ich eine Studie durchgeführt, die halt sich im Bereich Authentifizierung mit dieser speziellen Nutzergruppe befasst. Genau, das ist mein eigenes Projekt und in dem anderen geht es jetzt eher in den Bereich Supply Chain Security, wo wir halt großflächig untersuchen wollen, wie denn Signaturen in der Supply Chain verwendet werden und ob die halt auch quasi auch als Abwehrmaßnahme gegen zum Beispiel solche Aspekte wie XC und so weiter verwendet werden können. Genau, es sind halt so beides Bereiche, die in so einem Bereich Usable Cryptography gehen, also wie gut funktionieren denn Technologien, die von unseren kryptografischen Aspekten halt quasi abgeleitet sind.
Vielleicht können wir kurz erstmal beim zweiten Projekt bleiben und du kannst vielleicht uns nochmal erklären oder den HörerInnen, was Supply Chains sind.
Per se, diese Software Supply Chain, auf die ich mich da beziehe, sind eigentlich die Aspekte, dass wir vor allem als Entwickler quasi Software schreiben und wir dort einfach auch viel abhängig sind von anderen Bibliotheken. Also wir wollen nicht alles komplett neu schreiben, sondern für gewisse Funktionen verwenden wir halt eine Bibliothek oder eine Erweiterung, eine Extension oder ein Wrap. Das gibt oft ganz, ganz viel Sinn, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas sicherheitsrelevantes schreiben möchte ich gerne eine Bibliothek verwenden, die vielleicht von einem Kryptografen, von einem Experten geschrieben wurde. Und ich möchte nicht selbst irgendwas mit Bitshifts und so weiter programmieren. Da kann ich besser irgendwie eine etablierte Bibliothek nehmen, die das alles halt gut für mich macht. Aber es führt halt so ein bisschen dazu, dass wir halt viele in unserem Programm, was wir gerade schreiben, importieren wir halt irgendwie 4, 5 andere Bibliotheken. Aber es führt ja dazu, dass wir halt einen Aspekt oder einen Teil von unserem letztendlichen Software, von unserem Code haben, den wir eigentlich nicht kontrollieren können. Also wir wissen nicht genau, was da passiert. Wir können es halt eben reviewen, aber per se holen wir uns erstmal die Funktionalitäten, aber laden da vielleicht Sachen nach, die halt nicht unbedingt gutartig sind, die vielleicht auch böse sind. Aber so dieses Einbinden ist erstmal diese Software Supply Chain. Und dann gibt es halt quasi diese Software Supply Chain Security. Das ist der Bereich, der dann sagt, so, okay, wie können wir denn sichern oder wie können wir validieren, dass quasi diese, dass da quasi nichts Bösartiges durch irgendwelche Sub-Dependencies eingeschleust wird. Genau, in dem Bereich forsche ich auch. Und da geht es halt vor allem um den Faktor Mensch, weil viele Projekte werden halt Open Source entwickelt. Also das passiert dann viel auf GitHub oder auf anderen Social Coding Plattform und es haben ja auch immer wieder so ein paar Incidents, also wird auch XC gezeigt, dass halt oft auch so menschlich oder ja so Human Aspects da halt mit einer Rolle spielen, also dass der Maintainer unter Druck gesetzt wird, dass da irgendwas eingeschleust wird, was dann bösartig ist. Genau, und ob man da eine bessere Übersicht über so Audit Tracks quasi erreichen kann, da beschäftige ich mich in meinem zweiten Projekt mit.
Und ist in diesem Fall der Faktor Mensch eher, dass Fehler beim Coden, beim Programmschreiben passieren oder eher, dass, du hast es irgendwann leicht angedeutet, dass Druck ausgeübt werden kann auf EntwicklerInnen, dass sie quasi Bugs oder dass sie, sagen wir mal, Schadcode einbauen?
Ja, also mit dem Druck ausgeübt, da hatte ich mich konkret auf den XZ-Vorfall oder XC-Vorfall beschrieben. Soll ich die mal kurz erläutern? Oder?
Sehr gerne.
Genau. Also es gibt halt eine Bibliothek, halt, die heißt XC-Utils, das war Anfang des Jahres. Die ist bei ganz, ganz vielen Betriebssystemen halt auch mitverwendet worden. Und da hat wohl vermutet, dass es ein staatlicher Akteur war, halt über Jahre so ein eigenes Persona aufgebaut, um sich quasi in dieses Open Source Projekt quasi so rein zu, so reinzuschleichen, um quasi da auch ein bisschen mitzuhelfen, Sachen halt zu contributen. Und quasi der Hauptmaintainer, der hatte da gar nicht mehr so viel Zeit für, das so zu maintainen und war erstmal, glaube ich, ganz, ganz glücklich, dass da wer anders mit beteiligt ist. Und es gab dann halt, aber er hatte immer noch eigentlich die Hauptrechte, dass er dieses Paket noch weiterentwickelt. Und auch weiter maintained. Aber dann gab es wohl eine größere Kampagne, die auch irgendwie orchestriert wurde, um halt quasi diesem Nutzer also Druck zu machen, dass halt irgendwelche Bug-Reports gemacht wurden, dass er quasi diese Maintainer-Rechte diese anderen Personen überträgt. Und dann hat er das quasi immer nachgegeben und meinte so, okay, ist eh alles gerade zu viel, ich mach das jetzt. Oder du kannst quasi, hast die gleichen Rechte wie ich. Und diese Person hatte dann quasi einen sehr, sehr, sehr versteckten Angriff, also eine Backdoor in das Programm eingebaut. Und Gott sei Dank wurde es noch kurz irgendwie total zufällig gefunden auf so einer Testebene, auf so einem Test-Stage, dass es halt nie zu einem großen Angriff wurde. Aber wenn es halt durchgegangen wäre, wären eigentlich fast weltweit die ganzen Server zugänge halt hackbar gewesen. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr perfide Attacke und die hat auch wirklich nichts irgendwie mit Technik zu tun. Das war eigentlich eher Social Engineering, was da passiert ist. Open-Source-Communities und da die gemeinsame Entwicklung, das sind halt auch soziale Systeme und wir können jetzt quasi immer sagen, okay, wir betrachten die Technik dahinter, aber halt, wir haben immer den Faktor Mensch mit dabei und den müssen wir auch mitzählen. Oft ist auch mal so die Ansicht, okay, wir haben jetzt irgendwie Code und wir reviewen den komplett, also eigentlich sollen wir einen Code reviewen, aber das sind dann teilweise 1000, 2000 Zeilen Code, den man dann quasi irgendwie als Reviewer sich anschauen soll. Aber bisherige Forschung zeigt auch schon, dass gerade auch die Frage, wer den Code eingereicht hat, auch schon eine riesige Rolle spielt. Also wenn wir jetzt wissen, okay, das ist irgendwie ein etablierter, toller Programmierer, dann zeigt sich halt schon, dass zum Beispiel die Review-Zeiten massiv runtergehen und das sind halt so, dass der Code ist der gleiche, egal von welcher Person er eingereicht wird, aber weil wir halt quasi menschlich sind, wir sind Menschen, die halt quasi Vertrauen und so weiter erzeugen und auch quasi einsetzen als Entscheidungsgrundlage, dass halt quasi diese Identitäten oder halt quasi diese Credibility halt quasi auch ausgenutzt werden kann für Attacken.
Ich würde dich gerne noch nach der ersten Studie fragen, die du eben erwähnt hast. Da geht es ja um passwortlose Authentifizierungsmechanismen in Kommunen. Was hast du da herausgefunden?
Also das war so zweigeteilt. Auf der einen Seite hatte ich quasi einen Survey gebaut, der hier innerhalb von deutschen Kommunen oder halt öffentlichen Stellen quasi verteilt wurde, wo wir generell gefragt haben, was denn bisher so da im Einsatz ist. Also was sind sie schon begegnet? Also wie weit sind da teilweise schon E-Government-Tools bei der Implementierung oder auch quasi wie weit ist die Organisation, diese Methoden dort einzusetzen? Das war dann irgendwie so, dass so ein Drittel aktuell gerade solche Verfahren einsetzt, wie TOTP oder FIDO2, aber viele es halt noch gar nicht so kennen. Aber das war, aber die Leute, die es eingesetzt haben, das kam interessanterweise gerade durch Corona dazu, weil halt Homeoffice irgendwie eine Relevanz hatte, dass Leute auf einmal im Homeoffice bleiben mussten, wegen den Regelungen, dass dort oft einfach so ein zweiter Faktor eingeführt wurde, dass gesagt wurde, okay, wenn wir hier das kontrollierte Setting in der Behörde haben, da macht Passwörter oder macht was immer ihr wollt, also auch teilweise sehr unsichere Verfahren. Aber wenn ihr jetzt zu Hause da seid, dann kriegt ihr jetzt auch mindestens ein TOTP, irgendwie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dazu. Das war so ein Finding, das wir so hatten. Und aus der ersten Studie und der zweiten Studie haben wir quasi nochmal mit 11 Mitarbeitenden aus der Behörde gemeinsam mit einem Hersteller von E-Government-Software quasi für die FIDO2-Authentifizierung eingebaut und haben dann quasi so eine In-the-Wild-Studie quasi gemacht. Das bedeutet, dass die halt für mindestens 2 Wochen alle einen Newbie-Key bekommen haben und da mal quasi mit Erfahrung gesammelt haben und das wurde halt gleichzeitig getrackt. Also wir haben quasi sämtliche Server-Logs und so halt mitgespeichert und haben im Nachhinein noch ein Interview mit ihnen geführt, was so die Erfahrungen waren. Und es war auch ganz ganz interessant, weil die wollten das gerne alle weiterverwenden. Also gerade so YubiKeys wurden sehr positiv gesehen. Auch gerade mit der Komponente, dass man die auch bewegen konnte. Also gerade wenn es jetzt Mitarbeitende waren, die im Homeoffice und noch am Arbeitsplatz waren, dass quasi die das auch mehr mitnehmen konnten. Und auch die Sicherheit, die damit suggeriert wurde, war halt auch relativ hoch gesehen, gut angesehen, weil tatsächlich konnten einige von Sachen berichten, wo man sich so ein bisschen so denkt, so, huch, das ist jetzt nicht so das Beste oder der beste Umgang mit Passwörtern oder mit irgendwelchen Authentifizierungsmethoden.
Du hast jetzt mehrfach Abkürzungen oder Fachbegriffe verwendet. Vielleicht können wir die noch kurz auflösen. TOTP und FIDO2, was verbirgt sich dahinter?
TOTP ist Time-Based One-Time Passwords. Also ich glaube, ganz früh kannte man das vielleicht schon irgendwie beim TAN-Verfahren, was man eben so ein TAN-Gerät hatte. Das hat immer eine Nummer erzeugt. Und diese Time-Based One-Time-Passwords sind quasi auch quasi Nummern oder auch Passwörter, die aber quasi nur für eine gewisse Zeit gültig sind. Und wenn man ein zweites System hat, kann man das quasi synchronisieren und hat dann quasi kann damit quasi zeigen, okay, ich habe dem Kontrolle über das zweite Gerät, was damit verbunden ist. Das macht das dann halt ein bisschen sicherer. Und FIDO2 ist die Abkürzung steht für Fast Identity Online 2. Das ist von einem Konsortium entwickelt worden, überwiegend aus der Industrie. Also Google, Microsoft, Apple stehen dahinter. Und quasi das verwendet halt asymmetrische Verschlüsselung, ein Public- und Private-Key-Verfahren, um halt Authentifizierung zu gewährleisten.
Und über deine Studie hinaus, was ist da deine Beobachtung? Woran scheitert denn die Implementierung von weiteren Authentifizierungsmechanismen in Kommunen oder öffentlichen Institutionen?
Ja, ich glaube, die große Schwierigkeit ist, dass in diesen Umfeldern so relativ wenig Innovationsdruck ist. Also Organisationen, wo halt irgendwie nicht wie im privaten, im wirtschaftlichen Raum halt quasi immer so Druck da ist, dass du dich halt weiterentwickeln musst, sondern erstmal bist du halt vor allem da, du bist halt als Grundversorger da. Also du musst halt quasi gucken, dass deine Systeme und deine Verfahren funktionieren. In der Regel sind halt quasi die Verfahren, die gerade da sind, die funktionieren, ja. Und quasi da so einen internen Impuls zu haben, quasi zu sagen, okay, wir machen da was Neues. Also es gibt ja auch diesen üblichen Spruch, wenn es läuft, dann reparier es nicht. Und ich glaube, das ist da halt besonders stark angesiedelt. Und weil sie sich teilweise auch sehr bewusst sind, was für eine Rolle sie halt spielen, haben sie auch, glaube ich, teilweise sehr viel Angst, dass sie was falsch machen. Und gerade so diese ganze Thematik Digitalisierung und was da so mit zusammenhängt, das ist halt was Neues, Unbekanntes, wo sie halt vielleicht auch wenig Expertise auf der Seite halt besteht, gerade bei so kleineren Kommunen. Da ist dann eben der Förster, der IT-Admin, weil der halt ein bisschen jünger ist oder so. Da ist dann irgendwie eine sehr, sehr hohe Hürde, also eine Barriere da, irgendwie wirklich was anzufassen, weil die Systeme funktionieren ja gerade und es ist halt bisher noch nicht schief gelaufen, großartig. Deshalb ändern wir halt eher nichts.
Aber das bedeutet, kurz gesagt, es ist deiner Einschätzung nach weniger eine Frage der Investition als der institutionellen Kultur. Weil ein anderes Problem könnte sein, dass vielleicht nicht die Bereitschaft ist zu investieren oder dass die öffentlichen Gelder knapper sind.
Jein. Also ich glaube auch, dass Ausstattung auch ein Problem ist. Also zum Beispiel bei der wir hatten tatsächlich auch vorbereitet, neben FIDO 2, dass Leute auch mit TOTP teilnehmen können. Wir dachten, okay, FIDO 2 könnte irgendwie kompliziert werden. Das ist relativ neu noch, aber so diese TOTP-Apps, also dass man da irgendwie einen Code aufs Handy bekommt oder eine App hat, die einen Code anzeigt, das ist ja schon inzwischen gang und gäbe, dass man das irgendwie fürs Online-Banking hat oder so. Das wird ja eher funktionieren. Aber uns ist dann aufgefallen, dass die meisten Mitarbeitenden gar kein Diensthandy haben, also um das irgendwie einsetzen zu können. Oder auch wenn sie ein Diensthandy haben, sind die teilweise auch irgendwie extern gemanagt mit so eigenen Play Stores, die halt von der Behörde verwaltet werden, wo es aber vielleicht auch gar keine Authentifizierungs-Apps zugelassen sind oder die müssen erst zertifiziert werden, dass sie da rein dürfen. Und das hatten wir auch als Hürde mitbekommen und uns hat es eher überrascht mit der Ausstattung. Also das ist, glaube ich, schon ein Problem der Ausstattung, das halt da auch vorherrscht. Aber um auch nochmal was Positives mitzunennen, ich glaube, dass diese Institutionalisierung und vor allem auch diese hierarchischen Strukturen, die da halt herrschen, gleichzeitig Hürde, aber auch Chance sein können. Also viele von den Leuten den Teilnehmenden, mit denen ich da gesprochen habe, die waren halt alle so, okay, wenn es halt von oben kommt, also wenn quasi da auf höherer Ebene quasi Unterstützung für eine Änderung ist oder so, dann kann das halt auch irgendwie auch durchgedrückt werden. Da ist es dann vielleicht irgendwie, weil dann wird das neue Verfahren und das wird dann halt quasi angenommen. Also es ist halt quasi auch eine Kultur, die halt nach einer Vorschrift arbeitet. Und wenn die halt Vorschriften halt gut sind, dann kann das halt auch gleichzeitig ein krasser Vorteil sein für dieses Umfeld.
Ich würde dir zum Abschluss des Podcasts gerne noch einige kurze Fragen stellen. Auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
Signal.
Was war das simpelste Passwort, das du bisher benutzt hast?
ASDF123.
Wir haben bereits über passwortlose Authentifizierung gesprochen. Was benutzt du persönlich? Passkeys, Authentifizierungs-Apps, biometrische Daten?
Also ich habe vor allem einen YubiKey, der inzwischen, oder beziehungsweise mehrere YubiKeys als Backup auch noch, die sind auch inzwischen auf vielen meinen Geräten registriert. Und ich habe halt auch eine TOTP-App mit, wo ich relativ viele Sachen habe. Biometrie habe ich tatsächlich, verwende ich tatsächlich gar nicht.
Wenn du die Möglichkeit hättest, einen der Granden aus dem Digital-Business auf einen Kaffee zu treffen, auf wen würde deine Wahl fallen? Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos?
Ich glaube Mark Zuckerberg. Aber nicht unbedingt, weil ich den so sympathisch finde, aber ich hätte da mal so ein paar Fragen zu Ethik und Datenverarbeitung und so weiter, was da so alles im Busch liegt bei Facebook oder bei Meta.
Startup, mittelständisches Unternehmen oder Digitalunternehmen? Wo würdest du am ehesten anheuern wollen?
Ich glaube, wenn es eine coole Idee ist, nochmal bei einem Startup.
Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank nochmal für deinen Besuch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, auch vielen Dank, dass ihr mich hier gehabt habt. Hat Spaß gemacht.